Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Tobi Alterhänger, Ihnen einen schönen guten Abend. Eigentlich sind wir ja gerade im sogenannten Sommerloch, aber dieses Jahr scheinen andere Regeln zu gelten. Es war wieder ein ereignisreicher Tag und wir schauen zurück auf die wichtigsten Themen an diesem Mittwoch.
Das Gericht hat zwar festgestellt, dass in dem Magazin Beiträge enthalten sind, die kämpferisch gegen die demokratisch-freiheitliche Grundordnung gerichtet sind, aber es konnte noch nicht abschließend beurteilen, inwieweit das ganze Magazin als solches prägt.
The situation constitutes a public health emergency of international concern.
Es ist eine maximal ernste Situation und deswegen müssen wir auch über den Eigenschutz der Bundeswehr reden.
Wir haben den Sprecher gehört vom Bundesverwaltungsgericht, Kolja Naumann, zum ersten Mal gekippten Verbot des Magazins Kompakt. Den Chef der Weltgesundheitsorganisation Tedros, die WHO, hat nämlich wegen der Ausbreitung der Mpox den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Auch das später Thema bei uns in der Sendung. Und wir haben gehört den Verteidigungspolitiker Konstantin von Notz von den Grünen. Er hat sich geäußert zum Sabotagealarm in einer Bundeswehrkaserne in Köln. Mit einem Loch im Zaun und möglicherweise kontaminiertem Trinkwasser beginnen wir auch dieses Journal vor Mitternacht. Was bisher bekannt ist über den Fall, berichtet Peter Hild.
Es war die Wasseraufbereitungsanlage in der Luftwaffenkaserne in Köln-Wahn, die den Alarm ausgelöst hatte. Denn dort wird das Wasser ständig kontrolliert, sagt Bundeswehrsprecher Ulrich von Robert.
Da ist ja ein 24-Stunden-Dienst und der bekam die Meldung, dass es eben abnorme Werte dieses Wassers gibt. Und daraufhin ist das alles ja erst ins Rollen gekommen. Und deswegen der mögliche Verdacht, dass das Wasser verunreinigt sein kann.
Es wurden deshalb Proben des Wassers genommen. Die Untersuchungsergebnisse stehen noch aus. Nach ersten Ermittlungen der Kölner Polizei wurde das Loch an einem Zaun im Inneren des Bundeswehrgeländes entdeckt, der verschiedene Sicherheitsbereiche voneinander abtrennt. Die Bundeswehr geht deshalb davon aus, dass es der oder die Täter gezielt auf eine mögliche Sabotage der Wasserversorgung abgesehen hatten. Die wurde nach dem Alarm sofort abgestellt und die Kaserne über Stunden abgeriegelt.
Also das Schließen der Kaserne war ursächlich deswegen, damit wir dann gegebenenfalls den Täter, die Täterin hier auf dem Gelände noch finden können. Das ist nicht passiert.
Bisher gibt es keine Hinweise, dass Beschäftigte des Kölner Bundeswehrstandorts durch eine mögliche Verunreinigung des Wassers krank geworden sind oder verletzt wurden. Auch Medienberichte über eine festgenommene Person bestätigt die Bundeswehr bislang nicht. Glimpflicher lief offenbar ein zeitlich paralleler Vorfall auf der NATO-Airbase in Geilenkirchen ab. Dort hatten Kameras am Dienstagabend eine Person in der Nähe des Außenzauns entdeckt. Sie sei dann von der Militärpolizei verscheucht worden, sagte ein Sprecher der Airbase dem WDR. Erst nachdem dann gestern Meldungen von dem möglichen Sabotageakt in Köln-Wahn dort die Runde machten, habe man als reine Vorsichtsmaßnahme auch in Geilenkirchen das Trinkwasser untersucht und nichts Auffälliges festgestellt. Trotzdem wurden die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. In Köln-Wahn steht jetzt die Aufklärung des Vorfalls im Vordergrund, Bundeswehrsprecher Ulrich von Robert.
Ansonsten nehmen wir den Vorfall natürlich sehr ernst. In die Kaserne ist eingedrungen worden, das ist grundsätzlich eine Straftat. Die Sicherheitsbehörden arbeiten sehr eng zusammen und sehr eng mit uns zusammen. Und wir warten jetzt auf die weiteren Ermittlungen, die natürlich noch laufen.
Neben der Polizei in Köln sind auch der Staatsschutz, die Feldjäger der Bundeswehr sowie der militärische Abschirmdienst in die Untersuchungen involviert. Verteidigungs- und Sicherheitspolitiker in Berlin vermuten nach ersten Einschätzungen, dass Russland hinter den Vorfällen in NRW stecken könnte. Sicherheitsexperten warnen schon länger, dass im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg auch militärische Infrastruktur in Deutschland Ziel von Angriffen werden könnte. Konkrete Hinweise auf mögliche Hintergründe oder Tatverdächtige gäbe es bislang aber nicht.
Jürgen Elsässer, der Leiter des rechtsextremen Kompaktmagazins, sitzt heute schaumweintrinkend auf dem Sofa und freut sich öffentlichkeitswirksam über eine Entscheidung aus Leipzig. Das war zu sehen auf der Plattform X. Und währenddessen gibt es Kritik an der Bundesinnenministerin, an Nancy Faeser, zum Beispiel vom parlamentarischen Geschäftsführer der CDU, Thorsten Frey.
Die Bundesinnenministerin hat dieses Verbot verfügt und deswegen trägt sie natürlich auch die politische Verantwortung für ein mögliches Scheitern.
Das Verbot, das Nancy Faeser verfügt hat, das Verbot des Magazins Kompakt nämlich, ist heute erst einmal ausgesetzt worden. Gudula Geuter mit den Hintergründen.
Es ist eine vorläufige Entscheidung, aber auch in der liegt eine gewisse Niederlage für die Bundesinnenministerin. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat entschieden, das Kompaktmagazin kann vorerst weiter erscheinen, mindestens bis zur Entscheidung in der Hauptsache. Diese Entscheidung allerdings, das stellen die Richter in ihrer Pressemitteilung ausdrücklich fest, ist offen. Bisher hat das Gericht nur diese recht knappe Pressemitteilung veröffentlicht. Das Bundesinnenministerium hatte die Kompaktmagazin GmbH, das ist die Trägerin des Magazins, im Juli verboten. Nancy Faeser hatte in dem Zusammenhang Kompakt als zentrales Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene bezeichnet, das auf unsägliche Weise gegen Jüdinnen und Juden hetze, gegen Menschen mit Migrationsgeschichte und gegen die parlamentarische Demokratie. Rechtlich war schon umstritten, ob mit Blick auf die Pressefreiheit ein Verbot nach Vereinsrecht das richtige Instrument ist. Wie schon zuvor betonte aber das Bundesverwaltungsgericht, doch, das ist grundsätzlich möglich. Allerdings kann nach Ansicht der Richter im bloßen Eilverfahren nicht ausreichend geklärt werden, ob sich diese Vereinigung so sehr gegen die verfassungsmäßige Ordnung richtet, dass sie verboten werden kann. Dafür spricht, was Kompakt in Print und online veröffentliche, lasse Anhaltspunkte dafür erkennen, dass die Menschenwürde verletzt würde. Und, auch das wäre Voraussetzung für ein Verbot, in vielen Beiträgen nehme die Vereinigung, also die GmbH, eine kämpferisch-aggressive Haltung gegenüber elementaren Verfassungsgrundsätzen ein. Zumindest gebe es dafür starke Hinweise. Dann allerdings kommt bei der Beurteilung auch die Pressefreiheit zum Tragen. Denn wenn man die einzelnen Beiträge daran messe, dann seien gerade im Magazin die Texte, die sich gegen die Menschenwürde richteten, möglicherweise nicht prägend genug, um ein Verbot zu rechtfertigen. Schließlich gäbe es auch mildere Mittel des Presse- und Medienrechts. Welche das sind, lässt die Mitteilung des Gerichts offen. Gemeint sein dürften einzelne nachträgliche Schwärzungen oder Auslieferungsverbote. In dieser rechtlich offenen Situation sei nun abzuwägen und da, so das Gericht, komme die Meinungs- und Pressefreiheit zum Tragen. Deshalb darf die Kompakt GmbH ihre Produkte weiter veröffentlichen. Allerdings darf die Bundesregierung die im Juni beschlagnahmten Beweismittel erst einmal weiter sichern.
Wir können jetzt mindestens 2 bis 3 Jahre in Ruhe weiterarbeiten.
Freute sich nach der Entscheidung Jürgen Elsässer, der Leiter des Magazins. Realistischer erscheint eine Zeit von etwa 1 Jahr bis zur Verhandlung in der Hauptsache. Benjamin Lück, Rechtsanwalt bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte, sieht mögliche Versäumnisse beim Bundesinnenministerium, das besser hätte begründen müssen, warum es keine milderen Mittel als das Verbot gab.
Können Sie natürlich jetzt vielleicht auch im Hauptsacheverfahren noch nachlegen, zumindest zu dem Punkt. Also deswegen ist es auch noch keine eindeutige Entscheidung, wie das Bundesverwaltungsgericht über die Klage entscheiden wird.
Sollte Kompakt in der Hauptsache Recht bekommen, Zitat, war es das, so Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki, FDP, mit Blick auf die sozialdemokratische Innenministerin Faeser. Sie habe sich auf dünnes Eis begeben und sei eingebrochen. Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel sieht schon jetzt den Punkt gekommen, wo sie den Hut nehmen müsse. Der Deutsche Journalistenverband sieht in der Leipziger Entscheidung ein klares Bekenntnis für die Pressefreiheit.
4 Sprengungen, 4 Lecks, ein Anschlag auf die Nord Stream Pipelines in der Ostsee. Fast 2 Jahre ist das jetzt her. Und die einzige Spur, die es gab, war zunächst eine Segeljacht, die Andromeda. Es gab den Verdacht, dass von Bord der Yacht aus möglicherweise Taucher Sprengsätze an den Pipelines angebracht haben könnten. Aber es sah bei dieser Spur so aus, als würde sie irgendwann einfach nicht mehr weiterführen. Dänemark und Schweden, die hatten ja auch ermittelt, haben die Verfahren zwischenzeitlich eingestellt. Aber den Ermittlern von BKA und Bundespolizei scheint dann doch noch ein Durchbruch gelungen zu sein. Jedenfalls wissen wir seit heute, dass es mehrere Namen gibt und einen Haftbefehl. Michael Götschenberg berichtet.
Nach Informationen von ARD, Süddeutscher Zeitung und der Zeit hat der Generalbundesanwalt einen europäischen Haftbefehl gegen einen Ukrainer beantragt, der in Polen leben soll. Der Mann soll nach Überzeugung der deutschen Ermittler einer der Taucher gewesen sein, die Sprengsätze an den Nord Stream Pipelines in der Ostsee platziert haben sollen. Der Haftbefehl wurde den Recherchen zufolge Anfang Juli übermittelt, blieb jedoch bislang unbeantwortet. Den deutschen Ermittlern ist es offenbar auch gelungen, einen weiteren Mann und eine Frau, ebenfalls Ukrainer, zu identifizieren, die auch an dem Tauchkommando beteiligt gewesen sein sollen. Die Ermittlungen werden von der Bundespolizei und dem Bundeskriminalamt im Auftrag des Generalbundesanwalts geführt.
Soweit der Bericht von Michael Götschenberg. Der Haftbefehl liegt also vor, aber vollstreckt hat ihn Polen nicht. Aus Warschau berichtet Martin Adam.
Der gesuchte Wolodymyr Z. hat Polen Anfang Juli verlassen. Das erklärte eine Sprecherin der polnischen Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch. Z. habe die Grenze zur Ukraine legal überqueren können. Zwar sei im Juni tatsächlich ein europäischer Haftbefehl aus Deutschland überstellt worden, direkt an die Staatsanwaltschaft in Warschau. Die deutsche Bundesanwaltschaft habe jedoch keine Informationen über den Gesuchten in das Schengen-Informationssystem eingetragen, auf das bei Grenzkontrollen zurückgegriffen wird. Polnische Grenzbeamte haben Z also ungehindert passieren lassen. Polens Innenminister Tomasz Siemoniak betonte am Mittwoch, die polnischen Dienste würden, Zitat, voll und ganz mit den deutschen Behörden zusammenarbeiten.
Und über all das habe ich kurz vor der Sendung sprechen können mit einem derjenigen, die das Ganze aufgedeckt haben, mit dem Ressortleiter Investigativ und stellvertretendem Chefredakteur der Zeit, Holger Stark. Schönen guten Abend.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Lange sah es so aus, als wäre diese Spur kalt, als gäbe es im Prinzip nur diese Yacht, aber sonst nichts. Aber so war es offenbar nicht. Welche Erkenntnisse haben dazu geführt, dass jetzt ein Haftbefehl ausgestellt werden konnte?
Nun, die deutschen Ermittler haben das getan, was deutsche Kriminalistik auszeichnet, nämlich einfach akribisch weiter Puzzlestücke zusammengetragen. Und zu diesen Puzzlestücken zählte unter anderem ein Transport-Service-Unternehmen, was offensichtlich im September 2022, kurz vor dem Anschlag, eine Shuttle-Dienstfahrt von Kiew nach Deutschland vorgenommen hat. In diesem Shuttle saßen demnach eine ganze Reihe von Ukrainern, die angeblich gegen Bezahlung darum gebeten hatten, nach Deutschland gefahren zu werden. Dieses Shuttle ist geblitzt worden in der Nähe von Rügen, unmittelbar in der Nähe der Yacht Andromeda, also jenem Segelboot, was verdächtigt wird, genutzt worden zu sein, um den Anschlag auszuführen. Und bei diesem Blitzer ist unter anderem der Fahrer, aber auch ein Beifahrer geblitzt worden und auf dem Foto kenntlich gewesen. Dabei handelt es sich um eben jenen Volodymyr Z., einen Ukrainer, der dann unter anderem über mehrere Zeugenaussagen identifiziert worden ist und offensichtlich zur Besatzung der Andromeda dazu zählt. Mhm. Und diese Bestandteile haben dann dazu den Ermittlungsrichter motiviert, einen Haftbefehl auszustellen.
Was können Sie uns sagen über diesen Mann, gegen den jetzt der Haftbefehl vorliegt, über Volodymyr Z.?
Man weiß, dass es ein 44-jähriger Ukrainer ist, ein Profitaucher aus Kiew, der früher mal als Installateur gearbeitet hat, der auch in der ukrainischen Armee war, den aber insbesondere seine Fähigkeit auszeichnet, in großen Tiefen zu tauchen. Und zwar in Tiefen jenseits von 40 Metern, wo normalerweise die Fähigkeiten von Tauchern enden. Die Nord Stream Pipelines lagen bei etwa 80 Metern Tiefe. Das heißt also, die Taucher, die dort hinuntergetaucht sind, mussten Spezialfähigkeiten haben. Und über genau diese Spezialfähigkeiten verfügt Volodymyr Z. Es ist Spekulation, ob ihn das dazu gebracht hat. Wir wissen jedenfalls, dass er sein Geld zuletzt auch in einer Profitauchschule verdient hat.
Und da gehören auch diese beiden anderen Personen zu, die auch mitverdächtigt werden, richtig?
Genau, es gibt ein Ehepaar, was diese Tauchschule leitet. Dieses Ehepaar gilt nicht als beschuldigt. Es liegt auch kein Haftbefehl gegen die beiden vor. Ganz einfach deshalb, weil die Beleglage nicht so dicht, die Indizien nicht so erdrückend sind wie bei Volodymyr Z. selber. Aber die Ermittler gehen zumindest dem Verdacht nach, ob diese drei womöglich den Kern des Tauchteams gebildet haben könnten, die damals im September 2022 in die Tiefe der Ostsee getaucht sind und dort an mehreren Röhren Sprengstoff angebracht haben.
Wie sieht es denn mit den politischen Überzeugungen der Tatverdächtigen aus? Sind die bisher in Erscheinung getreten als besonders pro-ukrainisch?
Nun, die drei haben aus ihrer Sicht wenig Hehl gemacht. Man kann auf Social-Media-Postings nachlesen, dass sie glühende Patrioten sind, dass sie ihr Land im Kampf gegen die russischen Invasoren unterstützen. Die Leiterin der Tauchschule hat beispielsweise auch Geld gesammelt für eine Spende an das ukrainische Militär, für ein Wärmeglas, womit Soldaten gegnerische Truppen hätten identifizieren können. Sie haben mehrfach zum Kampf gegen die Russen aufgerufen. Also da ist schon klar, dass wir hier über Leute reden, die glühende Verteidiger der Ukraine sind.
Dann lassen Sie uns über den Haftbefehl sprechen, der ja offenbar seit Juni vorlag, aber nicht vollstreckt wurde. Wir haben es gehört, aus Polen heißt es, die deutsche Bundesanwaltschaft habe keine Informationen über den Gesuchten in das Schengen-Informationssystem eingetragen und deswegen hätte er ausreisen können. Für wie glaubwürdig halten Sie diese Begründung?
Nun, dafür gibt es einen guten Grund, diesen Haftbefehl nicht im Schengen-Informationssystem einzuschreiben, nämlich den, dass dann Gott und die Welt in Europa sieht, wer gesucht wird und auch potenziell warum. Was die deutschen Ermittler also getan haben, ist, sie haben ihren polnischen Counterparts diesen Haftbefehl, in dem sie natürlich darlegen mussten, weswegen Volodymyr Z. ausgeliefert und festgenommen werden soll. Diesen Haftbefehl haben sie ihnen auf direktem Wege übertragen und den Polen muss klar gewesen sein, dass das ein Politikum ist, in Polen selber gilt, der Anschlag auf Nord Stream nicht als ein Verbrechen, sondern eine Heldentat. Diejenigen, die diesen Anschlag ausgeführt und durchgeführt haben, Leute, die man loben und mit Medaillen auszeichnen soll und nicht ins Gefängnis stecken. Das heißt, für die Polen war das von vornherein eine politische Zumutung. Und deshalb liegt der Verdacht nicht so weit fern, dass es da den einen oder anderen gegeben hat, der womöglich diesen Befehl nie vollstrecken wollte. Und der jetzt mit der Erklärung kommt, leider, leider ist der Verdächtige ja vorher ausreisen können.
Und trotzdem gibt es ja zumindest aus Deutschland die Motivation, diesen Haftbefehl vollstrecken zu lassen. Welche Gespräche laufen da wohl gerade im Hintergrund zwischen Warschau und Berlin?
Also wir wissen, dass die Gespräche in den vergangenen Wochen auf höchsten Ebenen geführt worden sind. Mindestens jedenfalls Kabinettsrang. In Berlin waren verschiedene Ressourcen involviert, das Auswärtige Amt, das Kanzleramt, weil allen klar war, was das für ein politischer Vorgang sein würde. Der Punkt mit den Polen wird nun nachzuarbeiten sein. Die Frage wird sich natürlich stellen, ob die Polen das gezielt obstruiert haben. Das Problem ist bloß, dass der Verdächtige, Wladimir Z., mutmaßlich nun in der Ukraine ist und die Ukraine wird kaum ihre Staatsbürger ausliefern. Das heißt, das ist jetzt ein politisches Ringen, aber es wird wahrscheinlich bei den Fahndern dazu führen, dass Wladimir Z. nie in dieser Form festgenommen werden kann.
Und die Frage ist ja auch noch, was steckt eigentlich dahinter? Es gibt diesen Haftbefehl, es gibt 3 Verdächtige, von denen wir wissen. Und trotzdem stellt sich die Frage, haben sich die 3 das in ihrer Tauchschule überlegt? Oder gibt es Verbindungen möglicherweise zum ukrainischen Militär angesichts dieses Anschlags? Auch darüber gab es ja schon Berichte. Wie schätzen Sie das ein?
Spricht vieles dafür, darauf deuten Indizien hin, dass dieser Anschlag geplant und auch autorisiert worden ist von den höchsten Spitzen des ukrainischen Militärs. Die Rede davon ist, dass die Spur bis ins Umfeld des damaligen Oberkommandierenden der Streitkräfte, General Saluschny, führt. Es gibt auch einen Namen innerhalb des Sicherheitsapparates der Ukraine, der offenbar oder womöglich dieses Kommando betreut und geführt haben soll. Die Frage ist, ob es denkbar ist, dass das Militär einen solchen Anschlag plant und autorisiert und dann auch durchführt, ohne das Wissen der ukrainischen Regierung, ohne auch das Wissen von Wladimir Selenskyj, dem ukrainischen Präsidenten. Dafür gibt es keinen Beleg, aber ganz sicher ist, dass für die Bundesregierung in Berlin nun die Frage auch im Raum steht, mit welchen Verbündeten sie es da eigentlich zu tun hat und ob die möglicherweise auf der einen Seite gerne die Unterstützung genommen haben, auf der anderen Seite aber womöglich auch vollendete Tatsachen geschafft haben bei einer Pipeline, die der Ukraine von jeher ein Dorn im Auge war.
Wenn wir nochmal zum Anfang zurückkommen und sagen, dieser Haftbefehl ist jetzt da, Sie haben es angesprochen, der Mann ist erstmal weg, würden Sie trotzdem sagen, das ist ein Ermittlungserfolg?
Ich halte das für einen großen Ermittlungserfolg. Vielleicht ist es am Ende sogar nachrangig, ob einzelne Leute im Gefängnis sitzen. Dieses Ermittlungsverfahren ist ja immer umweht worden von einem Nebel an Konspirationstheorien. Es hieß, dass da nie ernsthaft ermittelt würde, dass die Deutschen noch niemand rausfinden wollten, sondern dass das nur ein Showunternehmen gewesen ist. Und das, was die Ermittler getan haben, ist einfach gute Kriminalistik gewesen. Sie haben sich in Tippelschritten voran bewegt nach vorne, bis sie nun jemand identifiziert haben, der ein Gesicht hat, der einen Namen hat, von dem man mit höchster Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass er wirklich zu diesem Kommando dazu zählte. Das alleine halte ich in einer Welt, in der so viel politisch um diesen Fall gestritten wurde, in dem das Politikum eigentlich höher nicht hätte sein können, für einen Ermittlungsverfolg, der bemerkenswert ist.
Knapp 2 Jahre nach dem Anschlag auf die Nord Stream Pipelines in der Ostsee gibt es einen Haftbefehl, insgesamt 3 Verdächtige. Wir haben darüber gesprochen mit Holger Stark, dem Ressortleiter Investigativ und stellvertretendem Chefredakteur der Zeit, im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Danke Ihnen für Ihre Zeit.
Ich danke.
Möglicherweise gab es also Auftraggeber im ukrainischen Militär, sagt Holger Stark, und wir bleiben thematisch in der Nähe. Vor gut einer Woche haben ukrainische Soldaten die Grenze zu Russland überschritten und jetzt kämpfen sie auf russischem Boden in der Region Kursk. Dort war schon der Notstand ausgerufen worden und heute ist die Region Bjelgorod sozusagen nachgezogen. Aus Moskau berichtet Frank Eichmann.
Der Morgen im eigentlich eher beschaulichen und landwirtschaftlich geprägten Gebiet Belgorod, gut 600 Kilometer südwestlich von Moskau, begann mit dieser Alarmbotschaft von Gouverneur Wjatscheslaw Gladkov. Die Situation in unserer Region Belgorod ist weiterhin äußerst schwierig und angespannt. Täglicher Beschuss durch die Streitkräfte der Ukraine, zerstörte Häuser, Verwundete und tote Zivilisten. Daher erklären wir in der gesamten Region zum Schutz und zur Unterstützung der Bevölkerung den regionalen Ausnahmezustand. Gelegen an der Grenze zur Ukraine und aus ukrainischer Perspektive ein militärisches Aufmarschgebiet im schon 2,5-jährigen Krieg, folgte Belgorod mit der Verkündung des Ausnahmezustands dem nördlich gelegenen Gebiet Kursk. Hier rückte vor gut einer Woche ukrainisches Militär ein und hat nach inzwischen etwas älterem Stand des dortigen amtierenden Gouverneurs rund 500 Quadratkilometer besetzt. Aus Sicherheitsgründen, so meldete heute die russische Nationalgarde, sei der Schutz des 60 Kilometer von der Grenze gelegenen Atomkraftwerkes Kursk weiter verstärkt worden, insbesondere vor Drohnenangriffen. Traditionell am frühen Nachmittag berichtete Russlands Verteidigungsministerium schriftlich von der weiterhin erfolgreichen Abwehr des Angriffs. Die Ukraine habe bislang unter anderem 2300 Soldaten verloren, 37 Panzer plus über 120 gepanzerte Fahrzeuge. Nichts davon ist überprüfbar. In den drei Grenzregionen Kursk, Belgorod und Bryansk gilt das einschränkende Antiterrorregime. Truppen und Ausrüstung aus der Reserve schnell an die Front im eigenen Land zu bringen, das scheint ein Problem zu sein. In Social-Media-Kanälen wird vom Protest von Soldatenmüttern in Murmansk berichtet, deren wehrpflichtige Söhne offenbar direkt nach der Grundausbildung nach Kursk verlegt werden sollen. Dagegen haben nach offiziellen russischen Angaben bereits über 150.000 Menschen ihre Wohnorte in Grenznähe vorübergehend verlassen müssen. Versucht die Ukraine mit der Besetzung von russischem Territorium, sich eine Art Pfand bei künftigen Friedensverhandlungen zu verschaffen? Aus offizieller russischer Sicht ist dies gar keine militärische Aktion, sondern eine terroristische. Rodion Miroschnik, Sondergesandter des Außenministeriums im russischen Staatsfernsehen: Gerade mit den Terroranschlägen im Gebiet Kursk hat die Ukraine zumindest eine langfristige Pause im Zusammenhang mit den Friedensverhandlungen eingelegt. Eine ganz andere Position vertrat der Journalist Andriy Kalitin in einem unabhängigen russischen YouTube-Kanal. Danach sei der ukrainische Vorstoß letztlich nichts anderes als der Einstieg in Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland, denn Russland habe fast ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebietes besetzt. Dies ist eine spiegelbildliche Reaktion auf die Erklärung des russischen Präsidenten, denn wenn der Kreml sagt, lasst uns verhandeln unter der Bedingung Frieden gegen Territorium, dann schaffen die ukrainischen Streitkräfte nun eine Gebietsreserve, die man gegen Frieden eintauschen kann. Ich glaube, dass dies ein Teil des Verhandlungsprozesses ist.
Kurz nach 11:30 am Mittwochabend, Sie hören den Deutschlandfunk. Frieden sichern, SPD wählen, so haben die Sozialdemokraten plakatiert bei der Europawahl im Juni. Das Ergebnis ist bekannt, 13,9% für die Partei des Bundeskanzlers. Und auch jetzt wird wieder eine Diskussion geführt bei der SPD, mit welchen Methoden er sich denn sichern lässt, der Frieden in Europa. Der Kanzler Olaf Scholz, der mit drauf war auf dem besagten Wahlplakat, der hat zugesagt beim NATO-Gipfel, dass in Deutschland US-Marschflugkörper stationiert werden dürfen. Die Parteispitze hat sich hinter diese Zusage gestellt und trotzdem bleibt ein Unbehagen bei manchen in der SPD. Und nicht nur bei denen, die gerade Wahlkampf im Osten führen. Frank Kapellan berichtet.
Es grummelt weiter in der SPD. Früh schon hatte Fraktionschef Rolf Mützenich seinen Unmut darüber deutlich gemacht, dass die USA wieder weitreichende Waffen in Deutschland stationieren wollen. Und mit dem gestrigen Beschluss des Parteipräsidiums, der sich im Grundsatz hinter diese Pläne stellt, ist die Diskussion noch lange nicht beendet.
Der Beschluss macht das jetzt uns nicht einfacher im Wahlkampf. Das muss ich mal so deutlich sagen. Und auch wie der zustande kam, das ist für mich nicht wirklich hilfreich gewesen.
Georg Mayer kann seinen Ärger am Morgen im Deutschlandfunk kaum verbergen. Mayer ist Spitzenkandidat der SPD in Thüringen. Der noch Innenminister des Landes versucht mit Blick auf die Landtagswahlen am 1. September zu retten, was für die Sozialdemokraten vielleicht noch zu retten ist. Aber die Waffenfrage bewegt die Menschen gerade in Ostdeutschland. Ich merke das doch an den Wahlkampfständen, meint Georg Mayer. Warum jetzt Mittelstreckenraketen gegen Russland stationiert werden sollen, kann er kaum vermitteln, wenngleich er im Prinzip dahinter steht.
Die nationalen Sicherheitsinteressen gehen vor, das ist vollkommen klar. Mir geht es nur darum, wie das zustande kam. Und wie auch kommuniziert wird.
Diese Kritik richtet sich in erster Linie gegen den Kanzler. Am Rande des NATO-Gipfels im Juli hatte Olaf Scholz den Stationierungsbeschluss en passant verkündet. Verteidigungsexperten würden davon nicht überrascht sein, hatte der Chef betont. Andere in seiner Partei allerdings schon. Dass Scholz da wieder einmal zu wenig erklärt hat, muss durch die Blume selbst Kevin Kühnert, der SPD-Generalsekretär, einräumen.
Ich bin mir sicher, dass der Bundeskanzler dazu in den nächsten Wochen auch noch Gelegenheiten finden wird, auch ausführlicher seine Beweggründe und die des Bündnisses darzulegen.
Doch kann das den Wahlkämpfern in Brandenburg, Thüringen und Sachsen wirklich noch helfen? Den Sozialdemokraten laufen die Wähler davon wegen der Frage von Krieg und Frieden. Das Bündnis Sarah Wagenknecht profitiert zuallererst von den Kriegsängsten, von Positionen, die die Parteigründerin erst gestern hier im Deutschlandfunk bekräftigt hatte.
Wir wollen ja nicht nur, dass die Raketenstationierung verhindert wird, wir möchten ja auch Druck auf die Bundesregierung machen, dass hier endlich mehr diplomatische Initiativen gestartet werden.
Bei vielen Bürgern werden böse Erinnerungen wach an die Aufrüstung in den 70er und 80er Jahren, an den sogenannten NATO-Doppelbeschluss von 1979, als auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs neue nuklearbestückte Raketen angeschafft wurden. Damals war das der Anfang vom Ende des sozialdemokratischen Bundeskanzlers Helmut Schmidt. Der Potsdamer Militärhistoriker Sönke Neitzel bekräftigt allerdings im ZDF, dass dies mit der heutigen Situation überhaupt nicht vergleichbar sei.
Im NATO-Doppelbeschluss hat man über 400 Cruise Missiles und Pershing 2 stationiert. Hier reden wir über drei Handvoll. Eigentlich ist es mehr ein politisches Signal. Wir lassen nicht alles mit uns machen. Wir sind bereit, auch euch zu bedrohen. Aber es ist meines Erachtens keine militärische Eskalation.
Georg Mayer, dem SPD-Wahlkämpfer in Thüringen, hilft das allerdings nur wenig. Er muss immer wieder erklären, warum die Ukraine weiterhin mit Milliardensummen militärisch unterstützt werden soll. Dass die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland tatsächlich kommen wird, halten andere Sozialdemokraten allerdings für längst nicht ausgemacht.
Sie glauben noch nicht allen Ernstes, dass Dinge, die mal so eben an einem Rande von einem Gipfel verabredet werden, einfach so kommen.
Betont der Parteilinke Ralf Stegner. Und derjenige, der seiner Ansicht nach mal eben einen Stationierungsbeschluss getroffen hat, ist kein geringerer als der eigene Bundeskanzler. Olaf Scholz dürfte seinen Genossen wohl einiges zu erklären haben.
Und erklären muss Olaf Scholz möglicherweise nicht nur die Sache mit den Raketen, sondern möglicherweise bald auch die Sache mit dem Haushalt, je nachdem, wie lange sich die Verhandlungen noch hinziehen. Mit diesem Thema beginnen wir unseren Kurzmeldungsblock. Lothar Lenz berichtet aus Berlin.
Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, der CDU-Abgeordnete Helge Braun, kritisierte insbesondere die geplante globale Minderausgabe von 17 Milliarden Euro. Das ist eine Art Sparverpflichtung. Geplante Haushaltsposten können damit nicht voll ausgeschöpft werden. In dieser Größenordnung sei eine Minderausgabe völlig unrealistisch, sagte der CDU-Abgeordnete Braun dem ARD-Hauptstadtstudio. Damit drohten im kommenden Jahr Haushaltssperren, weil der Koalition das Geld ausgehe. Regierungssprecher Wolfgang Büchner sagte, die Spitzen der Ampel verhandelten weiter vertrauensvoll über den Etat und würden rechtzeitig ein Ergebnis vorlegen. Am Freitag muss der Haushaltsentwurf an den Bundestag und den Bundesrat geschickt werden, damit sich Parlament und Länderkammer auf die Etatberatungen im Herbst vorbereiten können. Vor der Zuleitung an den Bundestag müssen außerdem alle Bundesministerien dem Etatentwurf zustimmen.
Beamte des BKA kommen in die Wohnung, durchsuchen die Wohnung und gehen wieder, ohne dass man was davon erfährt. Bisher ist sowas grundsätzlich nicht möglich, das könnte sich aber möglicherweise bald ändern. Oliver Neuroth berichtet.
Der Deutsche Journalistenverband spricht von heimlichen Einbrüchen, die an Methoden eines Polizeistaats erinnern, aber nicht von freiheitlichen Demokratien. Der DJV sieht Journalisten in Gefahr, die in sicherheitssensiblen Bereichen recherchieren. Aus Sicht der AfD greift Innenministerin Faeser in die Grundrechte ein, konkret in das Recht auf die Unverletzlichkeit der Wohnung. Der grüne Innenpolitiker von Notz steht hinter der geplanten Gesetzesverschärfung. Er spricht von ernsten Zeiten. Das Bundeskriminalamt brauche moderne Befugnisse für Ermittlungen. Das Bundesinnenministerium möchte dem BKA bei Terrorermittlungen erlauben, Wohnungen zu durchsuchen, ohne dass die Bewohner davon etwas mitbekommen. Dann wäre es auch möglich, dass die Ermittler vor Ort Überwachungssoftware auf Computern oder Smartphones installieren. Das Ministerium selbst spricht von sehr hohen Hürden für diesen Schritt. Weiterhin soll ein richterlicher Beschluss für die Durchsuchung nötig sein. Außer in Fällen, bei denen aus Sicht des Bundeskriminalamts Gefahr im Verzug ist, wenn beispielsweise Terroristen konkret einen Anschlag planen. Der Gesetzentwurf muss noch innerhalb der Bundesregierung abgestimmt werden. Das heißt, ob er in dieser Form in den Bundestag geht, ist noch unklar.
Wer in der ehemaligen DDR unter politischer Verfolgung gelitten hat, der soll mehr finanzielle Unterstützung bekommen. Darauf hat sich die Bundesregierung geeinigt. Saida Belatel.
Die Bundesregierung lasse die Betroffenen auch mehr als 30 Jahre nach dem Fall der Mauer nicht im Stich und übernehme Verantwortung für geschehenes Unrecht in der DDR. Das sagt Justizminister Buschmann von der FDP. Zum einen plant die Bundesregierung einen Härtefallfonds im Volumen von 1 Million Euro. Damit sollen die Opfer von politischer Verfolgung in der ehemaligen DDR stärker finanziell unterstützt werden. Aufgrund von Verfolgung und auch Haft ist die wirtschaftliche Lage vieler Betroffener heute noch prekär. Auch sollen die Opferrenten jährlich angehoben werden. Das heißt, die Renten ehemaliger DDR-Häftlinge sollen jedes Jahr zum 1. Juli steigen, so wie auch die übrigen Renten. Opfer von Zwangsaussiedlungen sollen zudem einmalig 1.500 Euro erhalten.
Gibt es einen Waffenstillstand im Sudan? Das war zumindest die Hoffnung, die mitgeschwungen ist vor den ersten Gesprächen in der Schweiz. Aber die ersten Wasserstände sind ernüchternd. Vertreter der RSF-Miliz sind offenbar zumindest im Land, haben aber an den ersten Gesprächen nicht teilgenommen. Und Vertreter der sudanesischen Armee sind bisher anscheinend nicht einmal angereist. Über die Lage im Sudan berichtet Sabina Mattei.
100 tote Kinder, Frauen und Männer zählt die UNO im Sudan jeden Tag. Der Krieg hat das ostafrikanische Land in eine humanitäre Katastrophe gestürzt und die derzeit größte Flüchtlingskrise weltweit ausgelöst. Im April letzten Jahres war der Machtkampf zwischen der RSF-Miliz und der sudanesischen Armee, die die Regierung stellt, zum Krieg eskaliert. 50 Millionen Menschen sind in diesem Krieg gefangen. Mehr als 10 Millionen wurden oft mehrfach vertrieben. 2 Millionen flohen in benachbarte Länder. Rund 25 Millionen hungern nach Angaben der UNO. In einem vertriebenen Lager in der Region Darfur herrscht die weltweit erste Hungersnot seit 7 Jahren. Die Aussichten auf eine Waffenruhe zur Linderung ihrer Lage sind gering, denn die Kriegsparteien blockieren Hilfsleistungen ganz bewusst. Außerdem beteiligen sich weitere Milizen an dem Krieg. Sie sitzen in der Schweiz nicht mit am Verhandlungstisch. Vor allem hatten die Kontrahenten sich schon mehrfach auf eine Waffenruhe geeinigt, sie dann aber umgehend gebrochen.
Das EU-Statistikamt Eurostat hat die Wachstumszahlen zum 2. Quartal veröffentlicht. Aus Brüssel, Jakob Mayer.
Die Wirtschaft in der Eurozone ist im Frühjahr weiter moderat gewachsen. Von April bis Juni legte das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum 1. Quartal um 0,3% zu. Das ergibt eine Schnellschätzung des EU-Statistikamtes Eurostat. Im 1. Quartal lag der Zuwachs ebenfalls bei 0,3%. Im Jahresvergleich ist das Bruttoinlandsprodukt im Euroraum im 2. Quartal um 0,6% angewachsen. Spaniens Wirtschaft legte im 2. Quartal um 0,8% zu. Frankreichs Bruttoinlandsprodukt wuchs um 0,3%, das von Italien um 0,2%. Deutschland bremst mit einem Minus von 0,1%. Nach einer Prognose der EU-Kommission wird die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr nahezu stagnieren. Die Gründe: schwache Auslandsnachfrage, schleppender privater Konsum, zu wenig Investitionen. Europaweit sieht die Lage nach Brüssels Einschätzung etwas besser aus. Die Kommission rechnet laut ihrer Frühjahrsprognose damit, dass das Bruttoinlandsprodukt im Euroraum im laufenden Jahr um 0,8% und im kommenden Jahr um 1,4% zunimmt.
Und jetzt noch der Blick an die Frankfurter Börse. Konstantin Röse.
Mit Spannung haben Börsianer in Frankfurt heute auf neue Inflationsdaten aus den USA gewartet. Die Teuerung ist dann mit 2,9% im Juli sogar niedriger ausgefallen als erwartet. Investoren spekulieren, dass der Weg für die US-Notenbank Fed wohl frei ist, ihre Leitzinsen zu senken. Auf die Kurse hierzulande hatten die Preisdaten dann doch weniger Einfluss als gedacht. Der DAX schloss knapp 0,5% höher bei 17.886 Punkten. Im Fokus auch heute wieder einige Unternehmenszahlen. Es war einer der letzten großen Tage der sogenannten Berichtssaison. Aus der ersten Börsenliga legten unter anderem die Energiekonzerne E.ON und RWE ihre Zahlen vor. Gefallene Energiepreise und das mildere Wetter haben bei E.ON für einen Gewinnrückgang gesorgt. Unterm Strich verdiente der Energieversorger im ersten Halbjahr 1,8 Milliarden Euro, knapp ein Viertel weniger als im Vorjahreszeitraum. RWE musste ebenfalls einen Gewinnrückgang verkraften. Anleger waren enttäuscht. Papiere von RWE verloren rund 6%. Insgesamt ist das Bild nach dem 2. Quartal von Branche zu Branche sehr verschieden. Bei den DAX-Konzernen lief es von April bis Juni im Vergleich zum Vorjahr aber durchaus gut. Im Schnitt konnten die 40 DAX-Konzerne ihre Gewinne um knapp 17% steigern. Das geht aus einer Auswertung der Beratungsfirma EY hervor. Doch wie immer gilt an der Börse: vergangene Gewinne sind kein Versprechen auf zukünftige.
Gleich 11:45, Sie hören das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Greenpeace, Fridays for Future und die Deutsche Umwelthilfe, diese drei Organisationen haben gemeinsam eingeladen zu einer Pressekonferenz morgen Vormittag. Und es geht um die Gasbohrung vor der Nordseeinsel Borkum. Sprudeln dürfte aber in erster Linie die Kritik. Das Niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie hat nämlich die Gasbohrung heute für die kommenden 18 Jahre genehmigt. Lena Bartke berichtet.
Wenn es nach dem Energiekonzern OneDias geht, dann sollen schon Ende dieses Jahres die ersten Kubikmeter Erdgas von Borkum in deutsche und niederländische Haushalte strömen. Die Geschäftsführung des Konzerns zeigte sich heute Morgen entsprechend erfreut über den Beschluss des LBEG. Mit der Gasförderung in der Nordsee wolle OneDias seinen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten, denn eine Energiewende brauche Zeit. Das LBEG begründete seinen Beschluss unter anderem damit, dass Erdgas aus heimischen Lagerstätten weniger klimaschädlich sei als importiertes. Der Sprecher des Wirtschaftsministeriums Christian Budde verwies auf das Planfeststellungsverfahren.
Diese Prüfung wurden mit größter Sensibilität vorgenommen. Diese Prüfung ist mit größter Gewissenhaftigkeit vorgenommen. Es sind natürlich alle zur Verfügung stehenden Daten und Untersuchungen eben in diese Entscheidung, die nun heute vom LBEG ergangen ist, mit eingeflossen.
Die Genehmigung habe deshalb letztlich erteilt werden müssen. Eine entsprechende Förderplattform hat OneDias auch bereits in der Nordsee gebaut. Geplant sind Bohrungen in einer Tiefe von 1,5 bis 3,5 Kilometern. Das Gas befindet sich in einem Feld, das sowohl auf deutschem als auch auf niederländischem Hoheitsgebiet liegt. Deshalb brauchte OneDias auch die Genehmigungen aus Deutschland. Bis zu 13 Milliarden Kubikmeter Gas sollen gefördert werden. Unumstritten ist das Projekt aber nicht. Erst im Juli hatte Greenpeace mit einem schwimmenden Protestcamp gegen das Vorhaben demonstriert. Auch die Bewohner Borkums sehen das Vorhaben kritisch. Ministerpräsident Weil sei sich dessen bewusst, teilte seine Sprecherin Anne Pörksen heute Morgen mit.
Er nimmt die Sorgen und Befürchtungen auch der Menschen auf Borkum zur Kenntnis und auch sehr ernst. Das hat er auch schon mehrmals zum Ausdruck gebracht. Gleichzeitig kann ich nur noch mal daran erinnern, dass das Unterfangen ja gestartet worden ist in einer Zeit, in der wir noch nicht sicher waren, ob wir infolge des Ukraine-Krieges und des Gebarens von Russland genug Energieversorgung hatten.
Kritiker des Projekts argumentieren dagegen. So auch der Niedersächsische Landesverband der Grünen. Es herrsche schon lange keine solche Gasmangellage mehr, dass eine Bohrung am Rande des Wattenmeeres zu rechtfertigen wäre. Einziger Profiteur der Förderung sei am Ende das Unternehmen OneDias, so die Grünen. Die Deutsche Umwelthilfe, DUH, hat bereits angekündigt, alle rechtlichen Mittel einsetzen und nötigenfalls vor Gericht ziehen zu wollen. Konstantin Zerger von der DUH.
Hier stellt der Wirtschaftsminister Olaf Lies die Interessen eines ausländischen Konzerns vor die Interessen der Menschen auf den Inseln und vor Klimaschutz. Und das ist ganz definitiv eine schlechte Entscheidung. Hier geht es auch um die klimapolitische Glaubwürdigkeit der Bundesrepublik. Wenn wir hier eine neue Gasförderung in der Nordsee beginnen, wie sollen wir dann anderen Ländern erklären, dass wir aus fossiler Energie aussteigen müssen?
Hinzu kommt, auch die UNESCO hält eine neue Gasförderung in der Nordsee für unvereinbar mit dem Welterbestatus des Wattenmeeres. Das letzte Wort ist in der Sache aber ohnehin noch nicht gesprochen. Die Bundesregierung ist jetzt am Zug, denn sie entscheidet, ob OneDias auch wirklich mit den Bohrungen auf deutschem Hoheitsgebiet beginnen kann. Dafür braucht es nämlich noch einen Völkerrechtsvertrag zwischen Deutschland und den Niederlanden.
Vor 2 Jahren haben wir noch Affenpocken gesagt, inzwischen sagen wir Mpox, aber die Krankheit dahinter ist die gleiche und die neue Variante, die seit dem vergangenen Jahr in der Demokratischen Republik Kongo zirkuliert, die ist möglicherweise ansteckender und tödlicher. Die Africa CDC, die afrikanischen Zentren für Krankheitsbekämpfung und Schutzmaßnahmen, haben gestern eine gesundheitliche Notlage ausgerufen für den Kontinent. Heute ist die Weltgesundheitsorganisation WHO nachgezogen und spricht von einer gesundheitlichen Notlage internationaler Tragweite. Katrin Hondel berichtet.
Die Ausbreitung des Mpox-Virus in der Demokratischen Republik Kongo und anderen Ländern Afrikas sollte uns alle beunruhigen, sagte WHO-Generaldirektor Tedros in Genf. Und folgte der Einschätzung der 16 internationalen Expertinnen und Experten des Notfallausschusses.
In its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern.
Ihrer Ansicht nach bedeutet die Situation eine gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite, so Tedros. Er nehme diesen Rat an.
I have accepted that advice.
Höchste Alarmstufe also. Wenn der WHO-Chef den internationalen Gesundheitsnotstand ausruft, dann ist das ein Signal für Regierungen und Behörden weltweit, sich vorzubereiten auf mögliche Ausbrüche von Mpox, früher Affenpocken genannt. Welche Maßnahmen die Länder ergreifen, entscheiden sie selbst. Die WHO sieht das Risiko, dass sich die Viruserkrankung wieder international ausbreiten kann, wie 2022, als schon einmal die höchste Alarmstufe aktiviert wurde und die Mpox-Ausbrüche weltweit unter Kontrolle gebracht wurden.
It's clear that a coordinated international response is essential to stop these outbreaks and save lives.
Es sei klar, dass es nun auf eine koordinierte internationale Antwort ankomme, um den Ausbruch zu stoppen und Leben zu retten, so Tedros. Mpox-Symptome sind Hautausschlag und Fieber. Vor allem für Kinder kann eine Infektion tödlich sein. Die meisten Fälle gibt es aktuell in der Demokratischen Republik Kongo. Dort wurden dieses Jahr schon über 14.000 Erkrankungen gemeldet. Mehr als 500 Menschen sind daran gestorben. Die WHO geht von einer hohen Dunkelziffer aus, weil es in Afrika zu wenig Testmöglichkeiten gibt. Vor allem hier sehen die Fachleute jetzt Handlungsbedarf. Maria van Kerkhove, leitende Epidemiologin bei der WHO. Wir haben schon in der Covid-Pandemie gesehen, dass in ärmeren Ländern der Zugang zu Testmöglichkeiten fehlt, also nicht nur zu Impfstoffen und Medikamenten. Darum geht es jetzt wieder. Die Länder müssen Tests bekommen. Beim aktuellen Ausbruch spielt insbesondere eine neue Variante des Mpox-Virus namens Clade 1b eine wichtige Rolle. Wissenschaftler vermuten, dass diese Virusvariante schwerere Krankheitsverläufe auslöst und auch ansteckender ist als frühere Mpox-Erreger. Die Variante wurde Ende 2023 entdeckt und muss nun noch detailliert erforscht werden.
Wir schauen nach Thailand. Ein knappes Jahr war Setta Thawisin nur im Amt als Premierminister von Thailand. Jetzt hat ihn das Verfassungsgericht schon wieder abgesetzt. Jennifer Johnston.
Das Urteil hat politische Beobachter überrascht und auch den Regierungschef selbst. Der 62-jährige Setta Thawisin hatte seinen Terminkalender für die kommenden Wochen bereits gut gefüllt und war gerade unterwegs, als das Urteil fiel. Mit 5-4 Stimmen entscheidet das thailändische Verfassungsgericht seine Absetzung. Er habe gegen die Vorschriften verstoßen, als er einen vorbestraften ehemaligen Anwalt als Minister in sein Kabinett berufen hatte. Der Regierungschef und ehemalige Immobilien-Tycoon Thawisin sagte zu seiner Verteidigung, er habe vorab Rechtsberatung eingeholt und sein Bestes für das Land gegeben. Ich bin traurig, dass ich als Premierminister ohne Moral angesehen werde, was ich nicht bin. Aber wenn die Justiz eine Entscheidung getroffen hat, muss ich sie akzeptieren. Thawisin war damit weniger als ein Jahr Regierungschef. Jetzt geht im Parlament wieder die schwierige Suche nach einem Nachfolger los. Am Freitag schon will das Parlament zusammenkommen, um einen neuen Premierminister oder eine neue Premierministerin zu wählen. Die Partei des abgesetzten Regierungschefs Thawisin wird entweder einen ehemaligen Justizminister ins Rennen schicken oder die 37-jährige Pithongtan Chinawat. Sie hatte mit Thawisin im vergangenen Jahr Wahlkampf gemacht, ist die Vorsitzende der Partei und Tochter von Thailands ehemaligem Regierungschef Thaksin Shinawat. Sie wäre die dritte aus der Politikerdynastie, die das Spitzenamt übernehmen würde. Es ist jedoch auch möglich, dass eine andere Partei die Nachfolge stellt. In der Bevölkerung ist die Stimmung nach dem Urteil gemischt. Ich habe von dem Gerücht gehört, also es war nicht so schockierend. Aber ich habe nicht erwartet, dass er so schnell weg sein würde. Ich sehe keine konkreten Leistungen von ihm. Er ist viel ins Ausland gereist. Aber gut, er ist auch erst seit einem Jahr im Amt. Die Lage in unserem Land war schon immer besorgniserregend, auch schon vor Setta. Damit spielt der Thailänder auf die turbulente politische Vergangenheit an. Der Immobilien-Tycoon Thawisin ist der 4. thailändische Ministerpräsident innerhalb von 16 Jahren, der durch ein Urteil des Verfassungsgerichts abgesetzt wurde. In den vergangenen 2 Jahrzehnten wurden mehrere Parteien aufgelöst und Regierungen durch Gerichtsurteile und Militärputsche gestürzt. Das Urteil heute hat die politische Unsicherheit in Thailand wieder erhöht und Bedenken über eine mögliche Umwälzung in Südostasiens zweitgrößter Volkswirtschaft geweckt. Erst vor einer Woche hatte das Verfassungsgericht zudem die größte Oppositionspartei des Landes aufgelöst.
Fehlt noch der Blick in die Kommentarspalten der Zeitungen von morgen. Hier ist die Presseschau.
Zur möglichen Sabotage an 2 Militärstandorten in Nordrhein-Westfalen, schreibt die Neue Osnabrücker Zeitung. Ob es nun ein Anschlag war oder nicht, ob es gegebenenfalls ein Soldat war, eine linksextremistische Gruppierung oder die Russen oder jemand ganz anderes. Die Aufregung um die zeitweilig gesperrten Bundeswehrstandorte Köln-Wahn und Geilenkirchen zeigt, was hybride Kriegsführung ist. Sofort ist von Spionage die Rede. Die Finger zeigen nach Moskau. Kann sein, kann auch nicht sein. Durch russische Cyberangriffe auf Bundestag und Parteien und entsprechende Rhetorik aus dem Kreml ist seit langem klar, dass Russland Deutschland als Ziel sieht. Die Leipziger Volkszeitung verlangt: dass die Abwehr gegen Spionage und Sabotage weiter gestärkt werden muss. Die Vergiftung von Trinkwasser gehört zum klassischen Arsenal der hybriden Kriegsführung. Dass in Köln Wahn überdies jene Flugzeuge stehen, mit denen Mitglieder der Bundesregierung in aller Welt unterwegs sind, alarmiert zusätzlich. Das Bundesverwaltungsgericht hat das Verbot des rechtsextremen Magazins Kompakt im Eilverfahren vorläufig aufgehoben. ND der Tag kommentiert das folgendermaßen. Wer die Verbotsverfügung gegen das Magazin gelesen hatte, den kann nun dies nicht wundern. Fast 80 Seiten, auf denen ausgeführt wird, warum das Magazin widerwärtig ist. Das stimmt alles und auch das Bundesverwaltungsgericht erkennt an, dass in Kompakt gegen die Menschenwürde gehetzt wird. Das Problem, Medien mit widerlichen Inhalten zu verbreiten, ist nicht untersagt. Den Nachweis, dass das Netzwerk hinter Kompakt einen Umsturz entscheidend vorantreibt, hat das Innenministerium nicht erbracht. Deswegen ist die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zwar nicht schön, aber richtig. Die Entscheidung ist kein Freibrief für die Verbreitung menschenverachtender Inhalte, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. So gibt es auch nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts verfassungsfeindliche Inhalte in der Zeitschrift. Doch ist die Verfassungsministerin nicht nur weit über das Ziel hinausgeschossen, sie hat sich verrannt. Das staatliche Verbot ist das schärfste Schwert und muss das letzte Mittel sein. Traurig, wenn man es als erstes braucht. Und der Kölner Stadtanzeiger hebt lobend hervor: Das Gericht hält konkrete Versammlungsverbote für ein milderes, geeigneteres Mittel als ein generelles Verbot des Verlags und damit des Magazins. Dieses Herangehen, punktuelle Eingriffe statt genereller Verbote, ist zu begrüßen.
Die Presseschau in Das war der Tag, zusammengestellt von Ann-Christine Heidrich, gelesen von Lea Marie Meyer. Und damit endet dieses Journal vor Mitternacht an diesem Mittwoch, den 14. August. Ich empfehle Ihnen jetzt Fazit mit Marietta Schwarz in der Deutschlandfunk-Radionacht. Und ab 1, wenn Sie mögen, hören wir uns wieder, dann bin ich wieder für Sie da.